6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog The Hives, Veni Vidi Vicious, Ignite, Our Darkest Days, 1-2, Gefährliches Halbwissen. Ich zog Kraftwerk, Die Menschmaschine, Yesaya, Fragrant World, Talking Heads, Remain in Light. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, sehr schön, dass ihr wieder den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Ihr hört 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Hey. Ja, wie geht's dir so? Wieder über den Berg? Bist wieder gesund?
Bin wieder gesund, ja. Das schon etwas länger, aber das ist, also ja, es ist etwas, im Moment etwas stressig, aber wir kriegen das schon wieder hin mit unserem Podcast. Genau. Das, also das hat, genau, meine Krankheit hat nichts mit Stress zu tun, aber nee. Also gut. Das der Rest ist ja persönlich, genau.
Klassische ja. Grippe oder sowas halt, ne? Ja, aber hey, Gesundheit ist am genau, wichtigsten.
Genau, alles normal.
Ja, ja, ich warne dich mal vor, also das wird nicht so eine schöne Folge wie jetzt der Reboot beim letzten Mal, wo ich ja wirklich zwei Meisterwerke hatte, sondern also das ist, das wird für mich echt schwierig. Also ich hatte mhm. eigentlich gar nicht so große Schwierigkeiten mit dem Ranking, weil kann man halt auch alle lassen irgendwie. Fast. Aber ich habe relativ viel geschrieben und ich habe mir auch Gedanken auch gemacht, um das möglichst diplomatisch zu formulieren, weil ja durchaus da schon anerkennenswerte Leistungen dabei sind. Mich hat's halt oft auf mich hat's halt oft auf persönlicher Ebene sehr sehr gelangweilt. Das letzte Mal hast du angefangen.
Gut, greifen wir jetzt nicht zu sehr vor. Aber ich will auch noch mal kurz einen Teaser geben. Meine Wochen mit diesen drei Alben waren auch etwas schwierig. Also, ich meine, wir hatten jetzt, also ich muss jetzt auch vorweggreifen, dass, oder ich sag mal, Fans unseres Podcasts werden wahrscheinlich auch darauf gestoßen sein. The Hives sind tatsächlich das zweite Mal drin im Boot. Also exakt das gleiche Album. Also
den White Stripes hatte ich es noch bemerkt.
Ja, gut, das ist jetzt nicht schlimm, weil es ist ja dann trotzdem so, es ist ja nicht bei dem gleichen von uns doppelt, genau, sondern es ist halt, kommt jetzt halt einfach nochmal doppelt vor. Sei es drum. So, ich fand es halt wirklich auch in eine andere Richtung schwierig, weil es sind, wie du schon immer so schön sagst, immer irgendwie eigentlich drei Alben, die ja als, also von vielen Fans als Meisterwerke gefeiert werden in ihrem jeweiligen Genre, so sagst du es ja meistens. Und ich sehe da manchmal halt Potenzial, ein Sakrileg zu verüben. Also
ja, aber das
passiert ja bei dir offensichtlich auch. Also
ja, total. Aber ich habe das halt spätestens mit Pink Floyd habe ich das halt abgelegt, weil ich mir halt gedacht habe, so nee, das ist mir jetzt egal. Also das ist dann halt subjektiv und ja keine Wissenschaft.
Also ich suche den Fehler auch nicht bei mir. Das habe ich auch abgelegt, dafür bin ich zu alt.
Aber wie geht es von Rektor Skinner? Sind es womöglich die Schüler, die recht haben? Sollte ich vielleicht meinen Standpunkt überdenken? Nein, die Welt irrt sich. Ich krieg's nicht zusammen, genau. Das Zitat richtig.
Ja, alles gut, aber auf jeden Fall. es war schon ein äußerst interessantes Bundle, was du mir da vorgelegt hast. Wirklich, auch weil wegen dem Genre Mixtur so. Also ja, also ja, ich hatte keine Langeweile. Ich hatte wirklich keine Langeweile.
Das freut mich natürlich.
Aber
hast du dir denn, also ich habe es nicht gemacht, aber hast du dir die erste Folge, in der wir die Hives besprochen haben, hast du es nochmal angehört, um dich irgendwie so zu erinnern? So,
okay, nee,
was hat der Johannes
da
damals zu gesagt? Okay.
Ich habe es nicht getan. Genau, aber hatte ich tatsächlich nicht die Zeit für gefunden und ich wollte mich auch nicht nochmal vorab irgendwie oder meine jetzige Meinung, sag ich mal, da beeinflussen, genau. Nochmal eine Sache, die muss ich aber auch nochmal klarstellen zur letzten Folge. Es ist mir extrem peinlich, weil wir hatten ja auch einen prominenten Gast und der nebenbei auch noch David Bowie Aficionado und absoluter Fan ist dabei und ich habe da irgendwie gefährliches Halbwissen beziehungsweise gefährlichen Schwachsinn erzählt.
Okay, was hast du erzählt?
Ja, ich habe nämlich erzählt, also so von wegen, Mick Jones ist ja der Vater Mick Ronson. So, Mick Ronson ist ja der Vater von Mark Ronson. Das ist absoluter Bullshit. Also die sind
also
nicht mal
sind
verwandt.
Die, gar nicht.
Die haben nur denselben Nachnamen.
Oh, okay.
Also ich war da einem Fehler aufgehoben.
Vielleicht redet Hennes deswegen nicht mehr mit mir.
Dann liegt es aber auch nur an mir. Also ich schreibe ja nicht deine Texte. Insofern Asche auf mein Haupt. Ashes to Ashes.
Weiß nicht, in welcher Folge war das in Urzeiten, in einer der ersten Folgen sind wir auch irgendwann mal auf so eine Musiksatire-Seite reingefallen. Sowas passiert halt
ach,
leider.
Ich erinnere mich, das war blöd, das war richtig dumm.
Mit irgendwas mit Rage Against the Machine, dass der Cirque du Rocker jetzt irgendwie so eine riesen Burger-Kette hat oder so.
Wahrscheinlich so ein April Fool's Gag oder so. Ja,
ich hab's aber auch nicht geblickt. Also,
oh,
ja,
das war super sowas, doof.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Also das Gute ist ja, wenn es einem auffällt, dass man dann halt immer das nachreichen kann. Also ich gebe da immer als gutes Beispiel den sehr tollen Geschichtspodcast Geschichten aus der Geschichte. Kennst du den?
Nee, kenne ich nicht. Ich habe für
Podcasts keine wirklich guter
Zeit. Außer unseren Podcast.
es ist ein wirklich guter Podcast über Geschichte. Und im Prinzip so seit Folge 2 oder so fängt jede Folge damit an. Hier sind übrigens die Korrekturen zur letzten Folge. Weil natürlich das auch... Und das ist dann halt immer sehr cool. Wenn man dann sagt so, ja, hier, da haben wir uns leider geirrt. Oder zumindestens, ja, unser Standpunkt ist schon, oder unsere Perspektive ist schon so okay, aber es gibt hier auch durchaus noch 2, 3 andere, die könnte man auch einnehmen. Aber ja, ohne weitere Umschweife, möchtest du raten, was ich auf Platz 3 habe?
Ich bin mir da relativ sicher, dass du Yesayer hast auf Platz 2.
Ja. Das ist absolut richtig. Yesayer, eine Band aus Brooklyn, haben sich 2006 gegründet. Gründungsmitglieder Chris Keating, Ira Wolf Tutten, Anand Wilder. Die laufen laut Wikipedia unter experimentellem Rock, Psychedelic Pop und Elektronika. Haben sich inzwischen aufgelöst im Jahr 2019. Und ja, ist jetzt ist nicht schade drum. Nein, also so schlimm finde ich es gar nicht. Also, aber das Album erschien am 21. Total. So, Erscheinungsdatum. Am 21. August 2012 erschien das Album. Es dauert circa 50 Minuten. Es hat 11 Songs. Es ist erschienen auf dem Label Secretly Canadian. Das Album wurde produziert von Yesayer und Abe Seifert. Und ja, ich lese einfach mal vor. Als Fragrant World von Yesayer startete, hoffte ich auf eine spannende musikalische Reise. Leider hinterließ das Album bei mir eher ein Gefühl der Gleichgültigkeit, der Langeweile und eine gewisse Enttäuschung über die verlorene Zeit. Bereits mit dem Eröffnungstrack Fingers Never Bleed fühlte ich mich in ein Dickicht aus überladenen Synthesizern und mit Effekten überladenen Vocals geworfen. Anstatt einer kohärenten klanglichen Vision zu lauschen, wirken alle Songs auf mich, als wären sie in einem ständigen Kampf mit ihrer eigenen Komplexität gefangen. Ein wenig so, als wäre Christopher Walken im Studio und würde More FX rufen. Ich konnte das Gefühl, dass die Band mehr mit der Technik als mit der Musik selbst beschäftigt war, nicht abschütteln. Je länger das Album lief, desto anstrengender wurde das Hören. Es gab mit Henrietta einen eingängigen Hoffnungsschimmer, doch dieser wurde schnell von der ermüdenden Masse an Effekten und einer fast erdrückenden Schwere der folgenden Songs begraben. Ich empfand das Album zunehmend als eine ziellose Sammlung von Experimenten, die mehr verwirrte als unterhielt. Als ich ab der zweiten Hälfte des Albums eine etwas klarere Linie andeutete, war es für mich längst zu spät. Diese wenigen Momente, in denen das Album eine gewisse Ordnung zu finden schien, waren zu selten, um das Hörerlebnis noch zu retten. Die technisch beeindruckenden Passagen können das grundlegende Problem des Albums nicht kaschieren. Es fehlt an emotionaler Tiefe und einer überzeugenden Vision. Letztendlich empfinde ich Fragrant World als frustrierend. Ich habe Zeit mit einem Werk verbracht, das weder inspirierend noch sonderlich unterhaltsam war. Das ist enttäuschend, denn unter all den Effekten und Dissonanzen steckt, glaube ich, ein solides Indie-Pop-Album. Leider bleibt es mir verborgen.
Ich kann deine Meinung tatsächlich verstehen. Ich habe auch gedacht, ich habe das mehrfach nochmal gehört im Auto, ich habe seit Jahren nicht mehr gehört und habe auch gedacht, okay, ich finde diese Masse an klanglichen oder sagen wir mal Effekten oder wenn wie man es will oder kleinen Melodien, die vielleicht mal ins Nichts führen. Das ist wie so ein Mosaik, wo man denkt so, ach, das gibt's ja auch und so, keine Ahnung. Aber ich finde, ja, du hast da diese Kohärenz, die fehlt manchmal, das stimmt. Und dass dieses Christopher Walken Ding stimmt auch. Ich hatte tatsächlich das meiste Probleme mit dem Album eigentlich, dass es halt so voller Effekte ist, dass es in gewisser Weise es gibt keinen perfekten Mix für dieses Album. Das Problem habe ich mit dem Album, weil ich immer wenn ich das höre, dann denke ich so, okay, sind es jetzt meine Ohren, die scheiße sind oder ist es die Anlage oder ist es irgendwie kommt es nicht zu dem Effekt, wo ich denke so, das Ding kann man nicht greifen, also irgendwie, das ist so komisch.
Und also ich habe es einmal im Auto gehört, absolut unmöglich meiner Meinung nach. Mit Kopfhörern geht's, aber eigentlich man hat so das Gefühl, dass da in was weiß ich was benutzen die Pro Tools, dass da so 70 Tracks in der Pro Tools, ja, drin sind, 70, 80, 90 und man denkt sich, boah, ey, wenn ihr irgendwie ein Viertel davon ausschaltet, dann wird's besser. Ist einfach nur weniger.
Ist ein bisschen ist überfrachtet, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben und
Hallo, hier spricht Johannes aus dem Schnittraum. Leider hat uns an dieser Stelle die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zum Glück konnte aber der größte Teil der Folge gerettet werden. Es geht jetzt direkt weiter mit Markus Platz 3.
1, 2, gefährliches Halbwissen von 1999, 56 Minuten lang. 1, 2, das war ein Hamburger Hip-Hop-Duo, bestehend aus Daniel Ebel alias Dendemann, dem MC mit der Reibeisenstimme und DJ Rabauke bürgerlich Thomas Jensen, der für Beats, Samples und Plattendrehen zuständig ist, was ein DJ halt so macht. Scratchen, Cutten und den ganzen anderen Tüdelskram. Nehmen wir ehrlich, Dijon Bauke hatte sich bereits einen Namen gemacht, indem er zwischen 1994 und 1998 der Tour-DJ von Fettes Brot sein durfte. 1997 betraten dann 1-2 erstmalig die Bühnen der Republik, damals noch mit Demo-Tape als Vorband von 5 Sterne Deluxe am Start. 2003 war es dann aber auch schon wieder aus, zumindest für 1-2. Dende und Rabauke gingen getrennte Wege. Mittlerweile hat Dende 3 Soloalben abgeliefert. 2006 mit Die Pfütze des Eisberges, 2010 mit Vom Vintage verweht und 2019 für Da nicht für. Zwischendurch trat er zwischen 2015 und 2016 auch in der Jan-Böhmermann-Sendung Neo Magazin Royal als MC der Backingband Die Freien Radikale auf. Nun zu meiner Rezension. 1-2. Nee, dann doch eher die 3. Ja, es ist mehr als ein Jammer, es ist ein Sakrileg, das ich hier begehe. Heiliges Hip-Hop-Territorium wird hier einfach auf den 3. Platz verbannt. Gefährliches Halbwissen scheint ein Gral zu sein, der in der Hip-Hop-Community nahezu unantastbar ist. Im wahrsten Sinne, das Album ist kaum noch zu haben, wenn dann Secondhand, zu astronomischen Wucherpreisen, die das ganze Schanzenviertel zur Rebellion bringen würde. Eine sehr gut erhaltene CD kostet da mal 70 Euro. Vinyl soll es sein, dann müssen sie noch glatt ein paar Scheinchen drauflegen, denn Holzenpaletten nehmen wir nicht. Nun kommen wir zum Warum. Zunächst sei zur Ehrenrettung Folgendes über gefährliches Halbwissen gesagt. Das Teil ist ein Meisterwerk, irgendwie jedenfalls, zumindest ein rein technisches Meisterwerk. Dendemann ist dermaßen wortgewandt und voller Wortwitz, es scheint, als ob er die gesamte Lauflänge des Albums über mit Duden um sich wirft. Ja. Das Ganze passiert allerdings so nordisch furztrocken bis spröde mit dieser leicht zumindest auf Albumlänge enervierenden Stimme vorgetragen, dass ich doch auf verdammt hohem Niveau enttäuscht bin. Bitte nicht falsch verstehen, aber 5 Sterne sind auch arg komisch und holen einen dabei noch emotional vielseitiger ab. Dendemann klingt fast eine Stunde lang halt wie Dendemann und macht, was Dende halt kann. Premium-MC-Leistung, aber leider holt er mich nicht ab. Sorry. Die meisten Tracks sind zwar äußerst eingängig und strotzen nur so vor Ideen und Wortwitz, aber zünden leider nicht als Ohrwürmer. Es bleibt bis auf die Singles nicht wirklich was hängen. Rabauke wiederum macht einen Riesenjob. Das ist der absolute Sample-Himmel, speziell für Deutschrap-Fans. Herrgott, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Samples in dieses Album geflossen sind und für alle, die nicht existierenden Reissues verantwortlich sind. Wegen fehlendem Sample-Clearing versteht sich. Ja. Also das ist übrigens der Grund, warum das Album nicht mehr auf dem freien Markt existiert, sozusagen. Alles in allem ist das Album zwar vielseitig, aber auch irgendwie anstrengend. Liegt vielleicht daran, dass ich Dendemanns Stimme und Sprödigkeit nur in kleinen Dosen ertrage, aber dass ein grandioser DJ-Instrumental-Track wie Four Black Quarters im letzten Drittel der Platte sich anfühlt wie ein Schluck aus der Pulle nach einem Halbmarathon, das sagt schon was. Ich ziehe mir lieber ein paar Runden Psyllium rein. Bester Track, Hand aufs Herz.
Ja, Hand aufs Herz ist der beste Track. Erinnerst du dich vielleicht noch an das Musikvideo davon?
Ja, das ist doch diese Jerry Springer-Geschichte.
Genau,
ne?
Genau, das war super.
Oder ja. Hieß ja Jerry Springer.
Ja, genau. Also diese Jerry Springer-Parodie.
Das ist doch ziemlich lustig, ja.
Das ist ja ziemlich witzig.
Das waren noch gute alte Viva 2-Zeiten. Ja,
ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, also ich finde, also ich weiß, was du meinst mit Dendemanns Stimme, dass das auf Albumlänge ein bisschen anstrengend wirkt. Andererseits, ey, da sind noch so viele Features dabei. Also es ist ja seltenst nur eher zu hören. Also das ist ja Ferris MC ist dabei, das Bo ist, glaube ich, dabei, Nico Suave ist dabei und noch ganz viele, die ich halt auch gar nicht kenne.
Also ich habe auch gedacht, ich habe das Album jetzt wirklich an wenigsten gehört, auch allein schon,
wegen der Verfügbarkeit
halt nicht auf Spotify ist, aber genau, aber ich muss dazu sagen, es gibt ja unglaublich viele Hip-Hop-Alben mit Features, wo man dann denkt, okay, die Leute werden nicht einfach als Gäste eingeladen, das ist halt irgendwie auch ein Verkaufsargument. Ja. Und hier muss man sagen, stimmt das nicht so ganz, weil hier, also Dendemann, muss ich jetzt mal zur Ehrenrettung sagen, also der liefert ja ab, also das habe ich auch gesagt, ne? Ich denke, 1-2 würden auch ohne diese Features auskommen. Also wirklich, das meine ich wirklich ernst. In dem Fall sind das wirklich Freunde und Gäste, die da aufgetreten sind. Halt unter anderem auch das Bo von 5 Sterne und Nico Soaf, genau wie du schon sagtest, Yada, Yada, Yada. Darüber hinaus gibt es dann auch unzählige Samples, die halt nicht als Gäste markiert sind.
Ja.
Da sind dann halt, ich höre dann teilweise dann halt auch Curse mal so rein, ja. Reingeschrieben. Oder
genau. Moses Pelham.
Haben wir dann noch? Weiß ich nicht.
Den hab Moses Pelham, wie man sich kleidet, wenn man tanzt und den ganzen Mist. Also ich glaube, es ist
Moses Pelham. Das ist nicht, nein, das ist, wie heißt er? Ach, von Blauer Sand.
Okay.
Torch.
Torch, ja, natürlich. Ja, Torch. Was rede ich da?
Torch, Mann.
Ja. Nicht Moses Pelham.
Ja, nee, Moses Pelham ist Frankfurter Schule, die haben mit Hamburg nichts zu tun. Also das passt nicht. Ja. Okay, aber egal, wie auch immer. Jedenfalls, es ist wirklich gute Unterhaltung, aber ich sag mal so, ich habe wirklich mehr erwartet und ich weiß halt nicht, warum das so krass abgefeiert wird, mal abgesehen von diesem Sample-Wahnsinn und so. Auf der rein emotionalen Ebene hat es mich wirklich nicht abgeholt.
Ich glaube,
ich klinge so ein bisschen wie hier, heißt der Clive Davis, dieser Plattenboss irgendwie, also so von wegen, mir fehlen die Singles. Also
ich höre die Single nicht.
Mir fehlen die Singles, so. Ich höre das Ding nicht. Sorry, Leute. So, also es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk in sich, kann man so sagen. Hip-Hop-mäßig ein Gesamtkunstwerk, aber mir fehlen die Singles.
Ich weiß nicht, ich finde, das ist, ich verstehe, warum das so gehypt ist. Ich meine, es kommt natürlich auch hinzu, weil es eben auch so seltenheitswert ist. Und man muss ja mal dazu sagen, ne, spät 90er ist so, da war deutscher Hip-Hop, war so geil. Und also ich war ja schon eigentlich immer so Metalhead und Punk. Ja,
das ist auch der Olymp. Also das ist,
ja, ja. Und ich finde, ja. Gefährliches Halbwissen ist halt eines dieser Alben, das ist so das letzte Aufbäumen, kurz bevor Deutschrap fundamental falsch abbiegt und sich auch bis heute davon nicht erholt hat. Ne? Also das ist, ich weiß nicht, das ist so 3-4 Jahre vor Agro Berlin und Agro Berlin, also ja, unpopuläre gut, das Meinung, ist, aber...
Das ist, wo die ganze Gangster...
Also ganz, ich war in Gropiusstadt. Ja, Gropiusstadt ist übel, aber es ist nicht South Central. Also,
aus Deutschland. Das war halt wirklich der Wind hat sich da komplett gedreht und halt dieser ganze Fun-Fact-Faktor, der ist halt der speziell meines Erachtens irgendwie speziell aus Hamburg kam.
Ja,
der
ja, schon.
Ist leider
bisschen aus Stuttgart.
Das war halt eine
Blumen.
Ja, klar, natürlich.
Blumentopf, okay, Fantas.
So. Blumentopf. Oh, ja, also diese Ecke ist leider irgendwie nicht mehr so.
Ne.
Du hast recht, das ist nicht mehr so dasselbe. Es ist ja nicht mehr derselbe Ballpark, wenn man so will. Okay.
Okay.
Aber das sagt jemand mit gefährlichem Halbwissen.
Okay. Ja, ich habe ja von Hip-Hop auch echt wenig Ahnung, deswegen, aber ich...
Ja, ich habe auch, ich höre zwar hier und da mal, aber ich bin halt bei weitem nicht so im Game, wenn man so will. Deswegen, weiter zur 2, bitte.
Genau, was möchtest, was denkst
ich,
du denn, was
ich, ich, weiter.
Was ich auf der 2 habe?
Was möchte ich?
Nein, also, das weiß ich nicht.
Was
denkst du?
Also ich finde selber persönlich, also ich sag mal so, persönlich hab ich bezüglich Kraftwerk ich finde das Album gut, also sehr gut. Ich finde einzelne Tracks, vor allem ein Track, den ich jetzt noch nicht erzählen will, bin ich grandios. Und deswegen, also und Talking Heads ist ein Album, wo man sich drin verlieren kann, wo man, also was man durchaus wirklich unzählige Male hören muss, um es zu verstehen. Ich finde, also deswegen würde ich sagen, Kraftwerk auf die 2 und Talking Heads auf die 1. Also meines Erachtens, aber.
Nein.
Nein.
Okay. Einfach nein.
Meinetwegen.
Ja.
Das ist okay. Alles gut.
Okay. die Talking Heads wurden 1975 in New York City von David Byrne, Chris Frantz und Tina Weymouth gegründet. Ursprünglich trafen sich die drei an der Rhode Island School of Design und zogen später nach New York, wo sie sich in die blühende Kunst- und Musikszene der Lower East Side vertieften. Jerry Harrison, ehemaliges Mitglied von The Modern Lovers, schloss sich der Band 1977 als Keyboarder und Gitarrist an. Mit ihren einzigartigen Mischungen aus New Wave, Punk und Weltmusikelementen machten sich die Talking Heads schnell einen Namen in der New Yorker Clubszene und ebneten den Weg für ihren innovativen Sound. Das erstmal zur Band. Ja, das Album, ich hatte eigentlich auch ein bisschen was zum Album aufgeschrieben und ja, es ist 1980 erschienen und irgendwie ist meine Review, ist das Wichtige, ist da, die Fakten habe ich irgendwie vergessen, hier aus Wikipedia rauszukopieren. Ich hatte mir was aufgeschrieben. Geschenkt! Remain in Light gilt weithin als Meilenstein der Post-Punk-Ära. In der Kollaboration mit Brian Eno findet die Band zu einer experimentellen Form, die sowohl fasziniert als auch fordert. Ich muss gestehen, dass ich mit gemischten Gefühlen an dieses Album herangehe. Einerseits kann ich die technische Brillanz und die bahnbrechende Art der Musikproduktion nicht leugnen. Andererseits lässt mich das Album emotional etwas ratlos zurück. Von den ersten Tönen von Born Under Punches wird klar, dass dieses Album eine Herausforderung darstellt. Der Track ist ein Fiebertraum aus polyrhythmischen Beats und einem manisch trällernden David Byrne. Diese Art von Musik fordert mich heraus. Sie zerrt mich in eine Welt, in der Afrobeats auf Avantgarde treffen. Das ist zweifellos innovativ. Jedoch frage ich mich, ob die ständige Stimulation nicht auch eine Form der Erschöpfung nach sich zieht. Cross-Eyed and Painless tritt anschließend in dieselbe Kerbe. Der Song ist eine energetische Tour de Force, die mit ihrem rasanten Tempo und der Wiederholung des Refrains Facts are simple and facts are straight fast hypnotisch wirkt. Doch trotz der Energie, die der Song verströmt, finde ich mich in einer Zerrissenheit zwischen Bewunderung für die handwerkliche Kunst und einer gewissen Distanz zur emotionalen Tiefe der Musik. Der vielleicht bekannteste Song des Albums, Once in a Lifetime, ist auch der zugänglichste. Byrnes ikonische Zeile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you ask yourself, well, how did I get here? Bleibt im Ohr hängen und bietet einen seltenen Moment der Entspannung in einem sonst so hektischen Album. Das Album schließt mit The Overload, einem düsteren, fast bedrückenden Track. Es ist ein seltsam passender Abschluss für ein Album, das sich oft anfühlt, als würde man den Kopf leicht, aber sehr schnell und oft gegen eine feuchte Kellerwand schlagen. Technisch gesehen ist Remain in Light beeindruckend. Die Produktionswerte, die Einbeziehung von Loops und Samples, die Art und Weise, wie traditionelle Instrumente mit elektronischen Klängen verschmelzen, das ist alles von nicht zu unterschätzender Qualität. Doch während ich die technische Kompetenz und den künstlerischen Mut bewundere, mit dem die Talking Heads und Brian Eno dieses Album gestaltet haben, bleibt bei mir eine gewisse Kühle zurück. Es ist, als ob das Album mehr darauf aus ist, zu beeindrucken als zu berühren. Insgesamt ist Remain in Light eine beeindruckende Platte, die zu Recht in die Es ist ein Album, das ich respektiere, das zu Recht in die Musikgeschichte Sorry, ich muss nochmal neu ansetzen. Insgesamt ist Remain in Light eine beeindruckende Platte, die zu Recht in die Musikgeschichte eingegangen ist. Es ist ein Album, das ich respektiere, vielleicht sogar bewundere. Aber es ist kein Album, das ich gerne höre. Es ist, als ob ich durch ein kunstvoll gestaltetes, aber letztlich fremdes Haus geführt werde. Faszinierend, sicher, aber nicht unbedingt ein Ort, an dem ich wohnen möchte. Ja, das soweit ja, zu, also okay. auf die Liste packe ich Once in a Lifetime natürlich.
Ja.
Und
okay.
Irgendwas anderes. So, also such du was aus. Ich fand es, also ich war wirklich.
Ich fand deine Rezension großartig. Also ohne Scheiß. Also nicht, weil ich gelacht habe an einer Stelle, aber ich fand es wirklich, es passt, weil mir geht's ähnlich. Aber das ist ja das Schöne an solchen Alben, die, sag ich mal, so ewige Meilensteine sind. Man denkt so, okay, das ist wie so ein bei 2001 dieser wie heißt es, wie steht da wieder Affe vor dem
vom Berg
Riesen
Monolith.
Nein. Monolith, danke. Das, der Monolith, genau. Also es ist wie so ein Monolith, von wegen, was zum Geier ist denn das hier? und ob man sich jetzt den Kopf an den Monolithen zusammendrischt oder ob man den abfeiert und anpreist, das ist halt, steht auch auf einem anderen Blatt. Ich bin da weder auf der weder noch Ebene. Ich finde das Album einfach irgendwie interessant. Also wenn man es einfach mal auflegt, dann denkst du so, sowas habe ich einfach noch nicht gehört. Und dann so, hups, das ist auf 1980. So, wie geht denn das? So,
ja.
Und dann denkst du so, okay, da war ich ja noch flüssig. So. Okay. Also insofern, ist es so, okay, aber also es ist halt so, also eine Bewunderung ist dabei auf meiner Seite. Aber kommen wir mal zu also ich würde Listening Wind auswählen. Ich sage Listening Wind.
Ich finde, wie gesagt,
den fand ich ganz schön.
Ja. Also ich war von dem Album wirklich, also mich hat das echt extrem ratlos zurückgegangen, weil ich hatte ja bei der Ziehung, hatte ich mich ja gefreut, weil ich halt viele einzelne Songs von den Talking Heads sehr gerne mag. Also ich habe irgendwann mal so eine Best-of von denen gehört, hier Psycho Killer, Burning Down the House, alles super Songs. Aber also wenn die Alben alle so sind, dass die im Prinzip einen zugänglichen Song gemacht haben und der Rest ist so, ja, das, was wir jetzt haben, also dann wird das, also dann, das ist nicht schön. Also ich war wirklich, ich hatte zwischenzeitlich so ein Ticken im Kopf die ganze Zeit. Ich so, boah, das ist einfach, kann das mal aufhören, dieses Geräusch?
Ja, ich glaube, ich glaube, David Byrne ist halt ein krasser Kunstkopf irgendwie auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein sehr schräger Vogel. Und ich weiß, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, absolut nichts Falsches sagen. Ich bewege mich jetzt auf verdammt dünnes Eis. aber es wird halt auch immer wieder, also das ist, basiert jetzt nicht auf irgendwie, wird halt immer wieder betont, dass er halt am Asperger-Syndrom leidet. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise seine Art zu musizieren beeinflusst oder seine Art zu denken beeinflusst. Keine Ahnung.
Ja. Aber, also Asperger-Autismus an sich ist ja ein veraltetter Begriff, sondern man spricht halt einfach auch von Autismus auf dem neurodiversen Spektrum.
Kein Plan.
Und also wäre jetzt
halt nur
nicht
einen der David Byrne sofern.
Ja. Wäre jetzt nicht der erste.
Das ist ja nicht eigentlich, dass jeder Asperger Mensch da irgendwie wie David Byrne rumkommt.
Nee. Aber wäre nicht der erste schwierige, aber geniale Musiker, der auf dem Spektrum ist. Also Gary Newman ist da auch sehr bekannt für. Das sind halt, die wollen halt einfach, so Leute wollen halt einfach irgendwann ihr Ding machen und können sich halt in einem Bandgefüge dauerhaft nicht gut aufhalten. Das ist, das muss man aber auch nicht pathologisieren.
Die,
Genau, also die Talking Heads gibt's nicht mehr, die haben sich 1991 aufgelöst.
Der Grund, genau. Ja, genau. Deswegen ist auch ein, ich glaube, das lag unter anderem auch an ihm, weil er ein sehr schwieriger Mensch ist. Also, aber so genau kenne ich die Biografie der Band auch nicht.
Ich hatte auch nicht viel Zeit nachzulesen, weil es hat auch wirklich, wirklich viel.
Bevor ich jetzt schon wieder was Falsches sage. Okay.
Ja, dann reden wir jetzt über Ignite.
Nein.
Okay, cool.
Nein, tun wir nicht. Ja, also, The Hives, Veni, Vidi, Vicious aus dem Jahr 2000, knapp 30 Minuten lang. Ja, The Hives sind eine schwedische Garage-Rock-Band, die 1993 in Fagerstar gegründet wurde. Die Band besteht aus Sänger Howling Pelle Almqvist, Gitarrist Nikolaus Arson, nebenbei Bruder von Howling Pelle, Gitarrist Vigilante Karlström, Bassist Johan Gustafsson alias The Johan and Only, ich habe nicht Namen, das ist Hammer, und Schlagzeuger Chris Dangerous. Als ewiges Schattenmitglied der Band wird ein gewisser Randy Fitzsimmons genannt, der aber im Jahr 2023 erschienen The Death of Randy Fitzsimmons zu Grabe getragen wurde oder halt auch nicht. Im Debütalbum Barely Legal wurde 1997 veröffentlicht, Entschuldigung, ihr Debütalbum Barely Legal wurde 1997 veröffentlicht und brachte ihnen erste Folge in ihrer Heimatstadt Schweden ein. Mit ihrem zweiten Album Veni, Vidi, Vicious aus dem Jahr 2000 erlangten sie internationale Bekanntheit und landeten mit der Single Hate to Say I Told You So einen Hit. Die Hives sind bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihren markanten Retro-Look mit Anzügen in Schwarz-Weiß. Sie gelten als eine der führenden Bands des Garage Rock Revivals der 2000er Jahre. In den folgenden Jahren veröffentlichten sie weitere erfolgreiche Alben wie Tyrannosaurus Hives 2004 und The Black and White Album 2007. Die Band tourte weltweit und spielte auf renommierten Festivals wie dem Coachella und dem Glastonbury Festival. Trotz einiger Pausen und Soloprojekte der Bandmitglieder sind The Hives bis heute aktiv und haben sich einen festen Platz in der Rockmusikszene gesichert. Mit ihrem unverwechselbaren Sound und ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz haben sie sich einen Ruf als eine der besten Livebands der Welt erarbeitet. Ja, sie sind auch noch auf meiner Bucketlist. Okay.
Lohnt auch wirklich.
Zur Kritik.
Also ich hab die schon live das gesehen. Das ist völliger Album, Wahnsinn.
Das letzte Album habe ich leider zu spät, also Randy Fitzsimmons hier, Death of Randy Fitzsimmons, habe ich zu spät, mich zu spät auf den Hype-Train gestoßen. Und da waren die Karten sowas, die sind so schnell ausverkauft gewesen. Ich glaube, da konntest du gar nicht gucken für Köln. Deswegen schade, aber egal. Zu deiner Review, eigentlich sorry. Muss man diese Band einfach nur lieben. Genau. Eigentlich muss man diese Band einfach nur lieben. The Hives sind auf der einen Seite Punkrock-Destillat vom Feinsten und auf der anderen Seite einfach nur der pure Spaß in Dosen. Was also verleitet mich, an diesem Türöffner von einem Album zu meckern? Meckern ist hier sowieso das falsche Wort. Es sind kleine Nicklichkeiten, die einem das erst Jahre später auffallen, wenn man die Aufgabe von Johannes bekommt, drei sehr, 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 sehr gute Alben auseinander zu dividieren und zu ranken. Dass die eingefahrene Energie und die Dreckigkeit der Produktion gepaart mit dem grandiosen kapriolenschlagenden Kreischgesang von Howling Pelle in den meisten Fällen einfach nur an Iggy and the Stooges Meisterwerk Raw Power erinnert, hört ein umsatte 20 Jahre älterer Markus natürlich eher als damals. Generell klauen The Hives nur von den Besten. Auch auf ihrem durch und durch exzellenten Comeback-Album The Death of Randy Fitzsimmons wird geklaut und adaptiert, dass es eine helle Freude ist. Auf Veni, Vidi, Vicious ist ihr Portfolio an Tricks und Referenzen aber noch nicht so bunt und vielfältig wie in ihrem Spätwerk. Frei nach Marcellus Wallace, ihre Ärsche reiften wie Wein, aber am Anfang war alles Sturm und Drang. Das nächste Haar in der sonischen Suppe ist der Coversong auf dem Album Find Another Girl. Im Original gesungen vom Iceman himself, Jerry Butler. Geschrieben von Butler und Curtis Mayfield. Hört man sich das Original an, dann ist das feinste Schmachtmucke. höre ich das Hives-Cover, dann möchte ich mich freiwillig entweder auf einer einsamen Insel im Schatten einer Dattelpalme einbuddeln oder die Skip-Taste drücken.
Das ist wirklich nicht
schön. Der Rest des Albums ist Sahne, denn diese überbordend selbstüberschätzende und gleichzeitig augenzwinkernde Attitüde, die Riffs, die jede Kellerband hinbekommt, aber niemals so spielen kann wie The Hives, und diese Catchiness der Songs, deren Mische aus Rotz und Werbe unerreicht ist, all das bildet den Kit, der diese kleinen Risse im Make-up von Vicious ausbessern. Warum also ist das Ding nicht auf der 1, fragt ihr? Ich flüstere es euch, eigentlich gehört es vermutlich auf die 1, aber ich habe Ignite und Our Darkest Days einfach deutlich öfter gehört. Aber dazu später mehr. Songs für die Liste, Hate to Say I Told You So, natürlich, und Supply and Demand, ja, mein absoluter Favorit auf dem Album.
Ja. Ja. Also ich würde mit Hate to Say, Hate to Say I Told You So und Die Alright gehen. Aber ja, also Supply and Demand, richtig, richtig geil. Also dieses, das Gitarrenriff.
Ich liebe diesen Song, ich liebe ihn
Supply
einfach.
Supply and Demand.
Also wenn die das live spielen würden, dann würde ich.
Haben sie, als ich sie gesehen habe, leider.
Ich muss irgendwas machen.
Ja, also als ich habe sie auch nicht live sehen können bei, also so eine volle Show, sondern sie waren auf dem Großrock in Belgien.
Festival.
Genau, waren sie Headliner. Mhm. Sie haben lange gespielt, also so ein typischer Headliner-Spot, also war halt schon eine gute Stunde. Aber ja, sie haben halt die Hits gespielt, ne? Also war geil. Aber
cool. Ich denke, länger als eine Stunde kriegst du eine Hive-Show auch nicht geboten.
Ja, ne? Weiß ich nicht. Also der redet viel zwischendurch und erzählt Witze. Mit Musik, also ja, also ich meine, wenn die jetzt nur, also die könnten ja 3 Alben komplett spielen und hätten so gerade 2 Stunden voll. Oder wahrscheinlich 90 Minuten eher. Also, die könnten ohne Scheiß, ich glaube, wenn die alle ihre Alben einmal komplett spielen, das wären keine 2,5 Stunden, oder? Vielleicht? Na, egal.
Das wird schnell.
Ja. Ja. Ja, also es
überraschend für dich.
Ja, ne? Total. Also ich liebe Ignite. Ich halte Ignite für eine der besten Pop ist zu weit, aber sehr zugänglicher Punkrock, finde ich. Der letzten 20
das
Jahre.
Stimmt.
Ich habe die mehrfach live gesehen. Ja. Noch nicht mit dem neuen Sänger, der auch sehr gut ist. Aber ja, also
ja, ich hab davon gehört, ja.
Ja, der solid, ja, egal,
in der Recherche.
Können wir später vielleicht drauf eingehen.
Wie auch immer. Ja, ich habe auch von dem Eklat gehört, aber gut.
Kommen wir später zu. Ja, jetzt erstmal
kommen wir zu Kraftwerk.
Ja, die Menschen.
Den Düsseldorfer.
Ja. Das wusste ich tatsächlich vorher nicht. Also das ist jetzt keine Färbung für mich als.
Sonst hättest du die auf die 3.
Sonst ja natürlich. Also das ist Düsseldorf, Alter. Nein.
Ja, ja, ja.
Nein, Düsseldorf ist. Düsseldorf ist also. Es ist halt. Ey, Düsseldorf hat so eine Profilneurose. Weißt du, die produzieren ja wirklich gute Kunst. Also diese Kunsthochschule und so. Das ist ja alles nicht von ungefähr. Und auch die Punkszene der 80er, dass da Düsseldorf so ein Hotspot war, unbestreitbar, ist ja alles richtig. Aber warum muss das Ganze so? Warum muss das alles so? Warum muss es so? Weiß nicht.
Ja, pauschalisiert ist nicht. Warum muss das alles so? Also,
ja. Ich hab's. Warum muss das alles so Krawatte? Warum muss es alles so Jackett und Krawatte?
Krawatte. Ja, nee, Krawatte ist doch out.
Ja, hoffentlich.
Fliege ist wieder die neue Krawatte.
Genau.
Und Kragen.
Ach, eine Krawatte ist auch nur ein Galgen. So.
Gut.
Kraftwerk wurde 1970 von Ralf Hütter und Florian Schneider in Düsseldorf, Deutschland gegründet. Die beiden Musiker trafen sich während ihres Studiums am Robert Schumann Konservatorium und entdeckten ihre gemeinsame Leidenschaft für elektronische Musik. Ursprünglich experimentierten sie unter dem Namen Organisation und veröffentlichten das Album Tone Float, bevor sie Kraftwerk ins Leben riefen. Der Name spiegelt ihre Faszination für Technologie und Industrie wider. Mit ihrer innovativen Nutzung von Synthesizern und anderen elektronischen Instrumenten legten sie den Grundstein für eine neue Ära der Musik. Und tatsächlich ist es so, Im Wikipedia-Artikel ist einer der ersten Sätze, dass Kraftwerk als die im einflussreichste Band aller Zeiten gilt. Und da habe ich natürlich erstmal gedacht, ja. What? Aber ihr kennt schon die Beatles, oder?
Ja.
Aber dann habe ich halt diese Artikel, also diese Quellen, weil bei Wikipedia gibt es ja eine Quelle, habe das alles mal durchgelesen und habe gedacht, so komm, innovativste Band aller Zeiten. Und dann waren da einfach 14 Artikel, von denen ich dann nach dem vierten habe ich verstanden, was die meinten. Und ja, man kann das wahrscheinlich, wenn man jetzt mal gar nicht so sehr die eigentliche Musik betrachtet, sondern die Art, wie diese Musik gemacht wurde, nämlich nicht mit analogen Instrumenten, sondern mit, ja, zunächst Maschinen, wenn man so will, ein Synthesizer ist ja noch kein Computer, dann ist das wahrscheinlich, ehrlich und fair betrachtet, wahrscheinlich wirklich die einflussreichste Band zumindest des 20. Jahrhunderts, weil sie gezeigt haben, dass das geht. Ich bin mir jetzt relativ sicher, wenn es Kraftwerk nicht gemacht hätten, dann hätte es irgendeine andere Gruppe von Menschen gemacht, weil eben die Technologie da war und da wäre dann irgendwer schon darauf gekommen. Aber dann würden wir jetzt eben von diesen Menschen sprechen und nicht von Kraftwerk. Das ist aber erst, ja, aber das ist ja egal. Ja. Also verstehst du, was ich sagen will?
Nee, das ist richtig.
Genau. Und,
Absolut.
Und, es bleibt halt die Frage, ob diese Entwicklung, ob das denn abschließend so richtig war. also jetzt insgesamt, okay. Ja, ich hatte mit den Alben wirklich zu kämpfen, weil die mich alle irgendwie, ich habe immer gedacht so, ja, das ist unbestreitbar gut produziert, das ist einflussreich. Ich erkenne, wo, also ich habe bei Kraftwerk habe ich auch ganz viel gehört, dass ich dann sozusagen bei Daft Punk erkannt habe. Aber ja, also kommen wir erstmal zu den Fakten. Also das Album heißt Die Menschmaschine, ist im Mai 1978 erschienen. Produktion Ralf Hütter und Florian Schneider. Es ist beim Label Klingklang, respektive EMI Elektrola entstanden. Es wurde aufgenommen im Klingklang-Studio in Düsseldorf. Es dauert 36 Minuten, ist erstaunlich kurz. Es wurde circa 6 Millionen Mal verkauft, in physischer Form. Später digital weiß man natürlich nicht mehr. Und erreichte in mehreren Ländern die Top 10 Positionen. Und ja, dann mal zu meiner Review. Die Menschmaschine von Kraftwerk navigiert durch die Sphären elektronischer Musik mit einer kühlen Distanz. Das Album, geprägt von minimalistischen Melodien und repetitiven Rhythmen, wirkt oft mehr wie ein klinisches Experiment, denn als Musikalbum. Trotz der thematischen Faszination mit Robotern, dem Weltraum und dem Alltag fehlt es der Musik an Wärme. Anders als zuletzt bei Daft Punk fand ich einfach keinen emotionalen Zugang. Mathematik statt Melodie, Mechanik statt Musik. Alle Songs sind in ihrer Komposition mathematisch genau und die Produktion ist klinisch sauber. Das mag genau das sein, was Kraftwerk wollten. Mir entzieht es sich leider in weiten Teilen. Denn diese Präzision wird mit dem Preis einer Monotonie bezahlt, die ihresgleichen sucht. Die Produktion, obwohl für ihre Zeit revolutionär, wirkt heute steril und leblos. Die emotionale Leere und die wissenschaftliche Herangehensweise an die Musik hinterlassen bei mir ein Gefühl der Entfremdung. Trotz meiner kritischen Betrachtung bleibt unbestreitbar, dass die Menschmaschine ihren Platz in der Geschichte der Musik verdient hat. Das Album erweiterte die musikalischen Grenzen und stellte fundamentale Fragen zur menschlichen Existenz im Zeitalter der Technologie. Kraftwerks Fähigkeit, eine musikalische Landschaft zu erschaffen, die Mensch und Maschine verschmelzen lässt, zeigt ihre visionäre Kraft. Die Menschmaschine hat wesentliche Beiträge zur Entwicklung der Musik geleistet. Auch wenn ich mir abschließend nicht sicher bin, ob sie das wirklich nur zum Besseren getan hat. Ja, auf die Liste packe ich die Roboter, Space Lab und das Modell. Und Neonlicht hat das, was ist das für eine Scheiße?
Also. Ja, Neonlicht ist zum Beispiel mein Lieblingscheck.
Alter! Okay. Alter, ist das. Boah, ja. Nee. Ja. Der Text, ich habe das Gefühl, ich bin aktiv dümmer geworden, als ich diesen Song gehört habe.
Ja, ich weiß, die Texte von Kraftwerk sind, also wenn du dich durch den gesamten Katalog von Kraftwerk gehst, sind die Texte, ich sag mal so, stell dir vor,
ja, hätte Lindemann auch nicht besser gekonnt.
Würde mit Kartoffelstempeln malen, quasi. So, ja, also das, so kann man sich das vorstellen, ja? So. Aber das ist, es geht ja auch darum, wenn die jetzt irgendwie total expressionistischen Wahnsinnslyrik machen würden, auf diese Klingklangmusik, auf diese elektronische Musik drauf gepackt, dann wäre das halt auch nicht mehr Kraftwerk. Genauso wie wenn jetzt, sag ich mal, Till Lindemann bei Rammstein irgendwie wie ein Rex Gildo singen würde, dann wäre das auch nicht mehr Rammstein. Verstehst du, das ist halt auch, also der muss halt grunzen und schreien, ja. Oder keine Ahnung. Das ist halt irgendwie, wobei das ja teilweise auch lyrisch ist. Ich glaube auch scheiße, Entschuldigung. Aber im Endeffekt, ich hoffe, der Punkt ist jetzt da.
Ja, klar.
Also, es gehört halt zu Kraftwerk dazu, dass es so klingt, wie es klingt. Ich verstehe, dass es halt bei weitem noch nicht so, wie soll ich, menschmaschinig klingt, also dass der Mensch dadurch klingt, wie jetzt bei Daft Punk. Da sind wir halt evolutionsmäßig eben dann doch noch nicht
so. Ja, klar, ist auch der Vergleich ist auch nicht fair.
Ja, das ist nicht fair, nee. Aber ich sag mal so, Daft Punk haben dann halt den Staffelstab übernommen und haben das Ding dann zu Ende gebracht.
Ja, so, ja, ja, wenn man so will. Deswegen, also ich würde auch. Also ich hoffe, das kam in meiner Review oder meiner Rezension irgendwie durch. Ne? Also ich würde nie behaupten, dass das ein schlechtes Album wäre, aber ich hab's, es hat mich wirklich, es hat mich, also ich finde, es fängt sehr gut an.
Nee,
Und lässt halt mit Song 3 massiv nach. Und das Model ist halt, naja, das ist halt so durch 1000 Remixe und 1000 Coverversionen ist das halt so ein sehr mainstreamiger Song geworden. Und auch okay, auch gut, aber ich.
Ja, gut, das war auch das der einzige Song, der auf MTV gespielt wurde.
Wahrscheinlich.
Mit Video und sowas.
Ja.
Fun Fact an der Stelle: meine Mutter, die ist ja.
Ist ein Model.
Ursprünglich. Ist kein Model. Stellen wir das schon mal ganz klar. Also, sorry, Mama, aber es ist kein Model. So. Die hat auf Lehramt studiert. So, auf Lehramt studiert in Düsseldorf. So. Bin aus dem Lehrerhaushalt. Es ist so. Aber die hat Wolfgang Flöhr kennengelernt. Die hat mir irgendwann mal gesagt, so, ich kenne Wolfgang Flöhr. Ich so.
Wen?
Kennst du Kraftwerk? Die so, nö, wir sind Kraftwerk. Ich so, okay, du kennst Wolfgang Flöhr, beziehungsweise du kanntest Wolfgang Flöhr. Ja, das war so ein komischer Musiker, der hat so komisch irgendwie, der hat uns mal so komische Musik vorgespielt, so total weird, irgendwie ein ganz schräger Vogel irgendwie. Und ich so, ja, genau, irgendwie, ne? Und so, ja. Ich so, what the fuck? Also das war so genau vor der Haustür, verstehst du? Das ist schon heftig.
Und, ja, ja.
Also, ja, ich meine, es ist natürlich irgendwie jetzt so eine kleine Anekdote. Ich meine, ich kenne den Mann nicht. Ne? Also, ich habe den nie begegnet, keine Ahnung. Angeblich kann man die irgendwie immer mal wieder in Düsseldorf treffen. Und ich habe auch nebenbei so in den letzten Wochen mal recherchiert, aber das ist auch wieder so eine persönliche Sache. Diese Klangstudios, das ist halt so eine Pilgerstätte für Elektro Fans halt auf der ganzen Welt. Diese Klangstudios gibt es in dem Sinne nicht mehr. Das ist eigentlich so eine ganz kleine Klitsche irgendwo in Düsseldorf, so ein Innenhof. Elektromüller heißt der. Da sieht man halt irgendwie so eine ja, Industrierampe, wo man da so reingeht. Also total, ja, da steht halt Elektromüller drauf. Das ist dann so eine in der Zementwand irgendwie so eine Wand dann so Glasbausteine drin und dann sagt man dann halt hinter diesen zwei Glasbausteinen da waren halt, das ist halt wirklich so ein Raum, kann man sich vorstellen, wahrscheinlich so 70 oder 50 Quadratmeter oder 70 Quadratmeter. Das waren halt die Klingklang-Studios und das ganze Equipment ist raus. Das gibt's nicht mehr. Und dann gab's einen netten RP-Artikel, also Rheinische Post für alle anderen. Den habe ich mir mal reingezogen, von wegen, wo ist jetzt das Klingklang-Studio eigentlich gelandet? Es war wie so eine Art Schnitzeljagd. Im Endeffekt ist das von meiner Heimatstadt, also in Meerbusch, also wo ich eigentlich herkomme, ist es gar nicht so weit entfernt. Das ist total witzig. Also die haben das jetzt nicht wirklich Klingklang-Studios so an der am Klingelschild genannt, sondern die haben halt irgendwo in so einem Industriegebiet haben die das dann halt irgendwo verbarrikadiert. Also das gesamte Equipment, das ist quasi der heilige Gral, wenn man so will. Oder Bernsteinzimmer, ja.
Und ich habe mir gerade mal hier Fotos von diesem davon angesehen, von diesem, ich habe auch diesen Rheinische Postartikel mal aufgerufen und ich glaube, ich bin da mal aufgetreten. Also comedy-technisch. Das kommt mir total bekannt vor.
Echt ist?
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, aber wenn die da Veranstaltungen machen. Also
es nennt sich Molsfeld, das ist halt wirklich, gibt's eigentlich keine Veranstaltung, soweit ich weiß, keine Eventhalle oder sowas, ne? Gibt's nicht.
Ja, aber keine Ahnung, gefährliches Halbwissen.
Nee, aber wie auch immer, nee, aber es ist wirklich, da gibt's irgendwie ein Audi Autohaus oder weiß ja gar nicht. Aber das ist halt wirklich am Arsch der Welt, wenn man so will, ne? Aber es ist schon witzig. Ja, auf jeden Fall, kleine Musikgeschichte irgendwie vor der Haustür. Ja. Okay, ja, kommen wir zu Ignite, würde ich sagen.
Ich bin total überrascht. Also ich.
Oder wolltest du noch was?
Nö, also Kraftwerk sind wir durch. Das Kraftwerk kann runterfahren. Okay.
Nein. Dann haben wir das nächste Album, Radioaktivität. Hat Spaß. Okay. Okay, also Ignite auf dem Platz 1, Our Darkest Days, 2006 erschienen, auch 36 Minuten lang, witzigerweise. Interessant. Also, Ignite ist eine Hardcore-Punk-Band aus Orange County, OC, California, die 1993 gegründet wurde. Die Band besteht aus Sänger Soli Teglas, den Gitarristen Brian Balchuk und Kevin Kilkenny, Bassist Brett Rasmussen und Schlagzeuger Craig Anderson. Ihr Debütalbum Scarred for Life wurde 1994 veröffentlicht und brachte der Band erste Anerkennung in der Hardcore-Szene ein. Mit ihrem zweiten Album Call on My Brothers aus dem Jahr 2000 erlangte sie internationale Bekanntheit und etablierte sich als eine der führenden Bands des Genres. Ignite sind bekannt für ihre politisch engagierten Texte, die Themen wie soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und Tierrechte behandeln. Die Band setzt sich aktiv für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen ein und nutzt ihre Musik, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. In den folgenden Jahren veröffentlichten sie weitere erfolgreiche Alben wie Our Darkest Days 2006 und A War Against You 2016. Ignite tourte weltweit und spielte auf renommierten Festivals wie dem Download Festival und dem Grötzrock. Trotz einiger Besetzungswechsel im Laufe der Jahre ist Ignite bis heute aktiv und hat sich einen festen Platz in der Hardcore-Punks-Szene gesichert. Mit ihrer energiegeladenen Live-Performance und ihren mitreißenden Songs haben sie sich einen Ruf als eine der einflussreichsten Band des Genres erarbeitet. Ja, nun zu meiner Review. Schon beim ersten Hören merkte ich,
bevor es zu einer Review kommt, bevor ich das vergesse, kurz Korrektur. Also das Call on My Brothers ist nicht von 2000, das ist von 95. Von 2000 ist A Place Called Home. Ich habe es auch gerade noch mal nachgeguckt bei Wikipedia.
Dann habe ich das.
Weil ich mir auch gerade kurz nicht...
Ja, dann habe ich das.
Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, Call on My Brothers ist von 98, aber das ist nur bevor wir wieder in der nächsten Folge was korrigieren müssen. Ja, nee. Ja.
Hast du recht.
Ja,
hast
sorry. Recht. Okay. Aber so, gut. Zu deiner Review.
Okay. Zu meiner Review, okay. Schon beim ersten Hören merkte ich, dass das hier etwas Besonderes ist. Diese Band hat einen Punch, einen Druck und eine Energie, die einen von Sekunde an, Sekunde 1 an mitreißt. Dazu gibt es herrliche Melodien, die mich wiederum an gänzlich andere Einflüsse als an Hardcore-Punk erinnern. Vor allem die Stimme von Sänger Soli Tiglas trägt Versatzstücke von, bitte nicht falsch verstehen, von U2's Bono, ja. Von Klaus Meine von den Scorpions, ja. Und Kai Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse in sich. Mhm. Das meine ich absolut nicht abwertend.
Okay. Fury in the Slaughterhouse habe ich gerade nicht im Ohr. Also da weiß ich, dass es die gibt, aber ja, Bono.
Ja, aber ich habe da definitiv Klaus Fall, Meine rausgehört. Ja, okay. Und also genau, dann ist da noch das Pennywise-Syndrom zu nennen, dieses Gefühl, dass bei maximaler Geschwindigkeit und Spielfreude jeder Song ein Treffer ist. nebenbei, also ich hab mich halt erinnert an die Pennywise-Platte, die ich mal, so war es nochmal, Straight Ahead, glaube ich, ne?
Möglich, genau. Ja.
Straight Ahead, das hatte ich irgendwie ein ähnliches Gefühl wie bei dieser Platte. Nebenbei klingt Soli und die Band auch etwas nach Pennywise, auch an manchen Stellen. Interessanter Fun Fact an der Stelle, Soli hat auch, also der Sänger hat auch, ist auch bei Pennywise tatsächlich mal für ein Album eingestiegen.
Genau.
Als Sänger.
Ja.
Ich mag auch das Konzept hinter dem Album. Es beginnt mit dem Intro Our Darkest Days und endet mit Better Days, einem Akustiktrack, der nun wahrlich nach Fury in the Slaughterhouse klingt.
Live for Better wahr. Days.
Ja. Aber es ist wirklich for Better Days, Entschuldigung. Ja, stimmt, hast recht. Aber diese Geschichte mit Tagen, also Jetzt kommt halt der nächste Punkt. Als vorletzten Song gibt es aber noch Sunday Bloody Sunday. Also irgendwie haben die es mit Tagen in dem ganzen Album. Von U2 ist eine waschechte Überraschung. Sunday Bloody Sunday ist eine waschechte Überraschung. Hierzu muss ich nur kurz ausholen. Meine erste musikalische Liebe galt U2. 1997 war ich auf meinem ersten Konzert, einem U2-Konzert. Ich besitze alle Alben, egal ob gut, schlecht oder ausgezeichnet. Aber ich kann ums Verrecken Sunday Bloody Sunday nicht mehr hören. Eigentlich. Ignite spielen dieses Cover interessanterweise gar nicht außergewöhnlich anders, halt nur deutlich schneller und punkiger als das Original und hauchen ihm somit wieder Leben ein. Bono, der in meinen Augen auch so langsam die Bodenhaftung verloren hat, hat immer wieder betont, wie wichtig Bands wie The Clash oder The Ramones für U2 waren. Witzigerweise waren U2 allerdings bei allem Polit-Engagement nie musikalisch auch nur annähernd Punk. Ignite haben hier aber den Punk-Song in einer schlaffen, stinkigen Socke von einem Song erkannt und revitalisiert. Alle Achtung, Baby. Aber mit jedem weiteren Hören merkte ich immer mehr, dieses Album mag zwar keine Killeriffs aller The Hives haben, aber unglaublich viel Herz und Passion. Und ja, es ist unter den drei Alben das Album, was den Namen Album auch am ehesten verdient hat. Also als Songs nehme ich Bleeding,
ja.
My Judgment Day und Slow Down.
Ja.
In die Liste.
Also ich finde das Album wirklich, das ist auch so ein Album, das kannst du durchhören. Also je nachdem, welche Version du hast, gibt es am Ende nochmal diesen Hidden Track. Das ist so ein ungarisches Volkslied.
Ich habe einen Hidden Track gehört.
Ist okay.
Habe ich jetzt einmal gehört. Ich hab dann, genau, ist okay. Ist meinetwegen, Dankeschön, weitermachen.
Genau,
Aber,
aber ohne und, den ist es zum Durchhören. Ist perfekt.
Was halt, perfektes Album würde ich jetzt nicht sagen. Es waren natürlich sehr viel Vorschuss-Lorbeeren. Was mir so ein bisschen, sag ich mal, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass die Band in den besten Momenten waren die halt eher mainstreamig. Muss ich jetzt leider so sagen.
Ja.
So, die Band, das Ganze fängt halt so Punk. Also Punkrock ist es ja immer, aber also Mainstream-Punk-mäßig an und dann wird das halt im Laufe der Zeit drücken die halt immer mehr aufs Gaspedal, bis es halt nicht mehr geht. Also es, die bis es halt die sich praktisch fast schon selber überschlagen und dann gehen die vom Gaspedal extrem zurück und dann kommt halt die Akustikballade. Dann ist das Album schon fast so vorbei und dann kommt halt Sunny Bloody Sunny und die Akustikballade. Und also insofern, wenn die noch mehr aufs Gaspedal gedrückt hätten und dann wäre es schon too much gewesen. Also es war genau richtig, dann aufzuhören.
Ja, genau.
Quasi. Also das ja. Vom
ja. Also
vom Pacing her, wie auch immer man das sagen will. Ja,
wenn genau. Ich drei Songs wählen müsste, dann wären es auch Bleeding auf jeden Fall. Poverty for All und Know Your History. Mhm. Also ich finde die alle, ja. Aber ich finde wirklich alle Songs überragend. Ich finde es auch, also textlich ist es. Also als ich es jetzt, ich habe das Album gehört, als es halt rauskam, ne, 2006, 2007 und ne, wie alt war ich da? 22, 23, ne, hier beste Bush 2 Zeit, so scheiß Amerika und alles, also wirklich so jugendliche Wut.
Ja.
Und das ist jetzt nur, ne, wenn man das dann so als Spät-30er hört, fällt einem dann doch bei manchen Stellen echt viel Pathos auf. Aber jetzt auch nicht über die Maßen. Ja. Also es sind schon clevere Texte. Also es ist nicht so preachy, wie es sein könnte. Und also ich finde es wirklich, ja, wirklich gut. Also
die Texte sind mir jetzt nicht so krass ins Auge gefallen oder ins Ohr gefallen, wenn man so will. Also das ich habe mir die jetzt auch nicht durchgelesen nochmal. Ich bin jetzt rein auf die Musik eingegangen. Aber die Texte sind halt auch nicht unclever, sagen wir so. Also wenn ich so mal aktiv gehört habe, dann denke ich auch so, okay. Also es ging auch nicht nur um Politik, soweit ich das rausgehört habe. Es geht auch, glaube ich, da auch mal auch um das in Klassiker Beziehungsprobleme und so ein Kram. Also
ja, und also
das ist mal so, ne?
Ja. Also Soli Teglas, also der volle Name Zoltán Teglas, das ist schon auch ein interessanter Charakter. Also der ist relativ ja, also der ist sehr ambivalent, weil zum Beispiel der hatte viele Jahre keinen Bock auf Ignite. Also man merkt es ja auch irgendwie, das erste Album 94, dann 95 direkt das nächste, dann bis zum nächsten Album schon 5 Jahre Pause, ne? Also das A Place Called Home war dann 2000.
Ja, die Pause sind schon heftig, das stimmt.
Dann 6 Jahre bis zum Our Darkest Days und dann zwischen Our Darkest Days und dem dann nächsten Album, ey, da war so viel, 10 Jahre, ne? A War Against You war dann 2016 das nächste. Und also der hatte wirklich irgendwie keinen Bock mehr auf die Band und dann hatte der auch noch ein, der ist dann bei Pennywise eingestiegen. Weil umgekehrt der Sänger von Pennywise, der Jim Lindberg, keinen Bock mehr auf Pennywise. Also er wollte nicht mehr so viel touren, er wollte sich mehr um die Familie kümmern. Ja, ist ja so.
Ach so, ja.
Na, also Pennywise
ist ja legitim.
Pennywise ist
ja,
halt,
wenn man
das,
genug Kohle hat,
ja,
dann kann
also,
man sich das auch erleben.
Ja, gut, das sind halt, das sind halt diese Bands, die haben nicht dieses krasse 90er Jahre Geld wie jetzt irgendwie Bad Religion oder Green Day oder Offspring, wobei Green Day ja immer noch Alben macht, aber Offspring, ey, keine Ahnung, wie lange machen die keine Alben mehr, aber die haben da halt sozusagen einmal diese Riesenkohle eingesammelt und das haben zum Beispiel Pennywise jetzt nicht. Ja, die waren damals auch immer so kurz davor und immer kurz dabei, aber deren Alben haben ja keine Millionen verkauft. Das heißt, wenn die heute Kohle machen wollen, dann müssen die halt schon touren. Und deswegen haben die halt auch dann einen neuen Sänger gesucht und das war dann eben der Soli Teglas. Aber der hat sich dann bei irgendeiner Pennywise-Show, ist der irgendwie blöd von der Bühne gesprungen und hat sich so krass den Rücken gebrochen und war dann im Rollstuhl tatsächlich einige Jahre. Und man ging auch davon, ja, das ist richtig heftig. Und man ging auch davon aus, so, ja gut, das war's dann jetzt. Aber dann hat er halt Physio gemacht und hat sich da wirklich so rausgekämpft und ist dann auch zurück zu Ignite. Und dann kam halt dieses War Against You. Und ich habe die dann halt live gesehen und da hat er dann praktisch, also es war, ich musste wirklich so, wir mussten, also der ganze Saal hat halt geweint, weil er hat es dann halt so erzählt, wie es ihm ergangen ist. Und dann hat er Live for Better Days, haben sie dann gespielt. Wo es ja im Prinzip auch darum geht, ja, so viel Scheiß passiert. Allerdings, und da wird's dann schwierig, ich weiß ja nicht, vielleicht ist so viel Trauma passiert und so viel mies gelaufen. Der ist dann irgendwie, ist der so ein bisschen rechtsnational abgedriftet. Nicht paradoxerweise nicht in den USA, sondern ist jetzt auch nicht seine Heimat. Er ist Amerikaner, aber seine Eltern sind eben aus Ungarn. Und dann hat er sich mit irgendwelchen weirden, ungarischen, ja, Rechtsradikalen irgendwie so befreundet. Und ich weiß da auch nicht so viel drüber.
Und so einen Song aufgenommen, ja, ne? Also so viel habe ich recherchieren können. Also ich, wie auch immer der heißt, ich habe jetzt auch den Namen der Band nicht auf dem Schirm, aber was ich jetzt nicht so ganz durch Wikipedia und durch den ganzen anderen Salat während der Recherche rausfinden konnte. Ich habe den Zeitstrahl nicht ganz verstanden, weil diese Aufnahme und dieser Release von ist eine Band, diese ungarische Band ist eine Band, die auf der einen Seite rechtsnationalistisch, genau, unterwegs ist, so, und auf der anderen Seite dann halt auch relativ offen antisemitisch, genau, ist. So. Und das, ob der das wusste, weiß ich nicht. So. Also, aber der Punkt ist der, vom Release-Datum her, also das wurde nämlich auf Platte dann tatsächlich veröffentlicht, diese Kollaboration halt zwischen dieser Band und ihm, und ich meine gelesen zu haben, dass das halt Jahre später er nochmal mit Ignite ein,
genau,
Album,
ja, ja,
released,
also das
hat.
Ist
also die waren dann irgendwie, sind sich doch nochmal einig geworden, so von wegen, dass das dann doch okay war oder so, haben sich dann aber doch zerstritten, ja, oder
es
wie
ist
auch
alles,
immer,
es ist
während der Aufnahme, also es ist ein bisschen,
genau,
schwierig.
Genau, es ist alles nicht irgendwie so ganz nachvollziehbar vom Zeitrahmen, man weiß nicht so genau, wann schwierige Figur irgendwie. Andererseits,
ja,
das
gut,
muss ich jetzt auch sagen, also ich habe die Band halt mehrfach live gesehen und da war jetzt kein einziges Mal Viva Palestine zu hören.
Ja, genau, also das fand ich
ja
bei Idols sehr, sehr, sehr unangenehm.
Aber mit Ignite an sich geht's weiter tatsächlich. Die haben einen neuen Sänger gefunden, den ich auch extrem gut finde. Also er klingt anders als Solly Tiglas, aber schon irgendwie so die gleiche Klangrichtung. Also auch eher hohe Töne, eher eine hellere Stimme. Und das Album, das ist vor 2 Jahren oder so erschienen. Das heißt einfach nur Ignite. Mhm. Und also es klingt halt wie eine, also die Band, die Musik ist halt wirklich wie eh und je. Also das ist einfach wirklich geil. Die Texte sind auch richtig gut. Und die sind auch aktuell tatsächlich auf Tour. Aber den Deutschland-Termin, den habe ich verpasst. Die waren irgendwie vor ein paar Wochen in Essen. Und ich hätte die wirklich gerne gesehen, weil ich auch glaube, die alten Songs mit dem neuen Sänger würden, glaube ich, auch sehr gut klingen. Weil, also der ist deutlich jünger als der Rest der Band, ne? Also die sind ja alle so in ihren, ja, in ihren späten 40ern, Anfang 50er, und der Sänger ist halt so, weiß ich nicht, Anfang Mitte 30 oder so. Und der hüpft da halt rum und der ist halt ordentliche Energie. Also ich bin gespannt, ob da noch mehr Alben kommen, weil das Ignite, also Self-Titled, das ist schon sehr, sehr geil. Ja.
Okay.
Gut.
Ja, ich habe hier schon mein Glas gezückt.
Ja, dann ziehe ruhig mal als erstes. Ich hole in der Zwischenzeit hier meins.
So wahnsinnig viel ist da jetzt auch nicht mehr drin. Es ist noch genug, aber über die Hälfte ist das geleert. Ja. Okay, ach Gott. Ja, Rise Against, The Sufferer and the Witness.
Sehr gut.
Vielleicht werde ich ja jetzt diesmal warm mit dieser Band.
Ich glaube nicht. Ich schreibe hier das nur mit. Das ist. Ja, komm, geh weg. So, ich habe hier Placebo, Sleeping with Ghosts.
Oh, schön. Ja,
ist das das erste Album? Nee. Ich glaube, ich hasse Placebo. Ich glaube, ich mag die Stimme von Brian. Ich glaube, ich mag die Stimme von Brian Molko, heißt das so?
Ich glaube nicht.
Naja, egal. Okay, was hast du als nächstes gezogen?
Noch nicht, warte mal. Ah, okay, The Offspring, Ixnay on the Home Break.
Ixnay.
Ich wollte schon mal wissen, was Ixnay ist.
Du wirst es rausfinden, ich weiß es auch nicht.
Das werde ich jetzt rausfinden. Ich weiß es
auch nicht.
Genau.
Greater Van Fleet from the Fires. Das ist hier Led Zeppelin, ja, ne?
Led Zeppelin Coverband. Das ist so ein bisschen mit ich sag jetzt, wie es ist. Das ist eigentlich eine EP. Aber ich lasse das jetzt mal gelten, weil es hat eigentlich eine Spielzeit wie ein Punk-Album. Cool. Also insofern.
Also
just do it.
Ja, also du hast es ins Glas gepackt. Also
ich wollte es nur sagen. Also wir haben ja gesagt so,
komm.
Aber ich finde es okay.
Okay, dann.
Aha, Wohlstandskinder, Delikatessen 500.
Ah, schön. Wohlstandskinder. Die waren super. Es ist nicht mehr schön, was aus denen geworden ist, also aus dem Songwriter, aber egal. Okay.
Schon wieder so ein Opfer.
Oh Gott. King Gizzard and the Lizard Wizard. I'm in your mind, Fuzz.
Endlich. Yes. Endlich.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass die nächste Folge nicht so nervig wird. Nicht so einseitig. Ja, okay, alles irgendwie cool, aber ich habe es nicht verstanden. Mhm. Weil ich kenne 2, 3 Songs von Greta Van Fleet und die finde ich wirklich sehr gut. Placebo kenne ich auch und ja, hier King Gizzard and the Lizard Wizard, ja. Wir werden sehen.
Ja, das ist das erste Album, was ich von denen gehört habe, nebenbei. Es werden noch mehr Folgen im Glas, und wahrscheinlich wirst du auch mehr im Strahl kotzen, ich weiß es nicht. Nein, aber es ist bei weitem nicht das beste Album, aber es hat interessante, ja.
Also okay. Ja, ja, dann, ich glaube, es ist eine relativ lange Folge geworden. Müssen wir mal gucken.
Ich glaube auch.
Wir hatten erneut technische Probleme, also Riverside.
Nicht mehr so schlimm wie
genau,
vorher.
Genau, also es war, ich glaube, ich habe auch das Problem gefunden. Anscheinend lag es an der Browser-Auswahl, geschenkt. Aber das sind eigentlich so Minimalanforderungen, dass es mit dem, egal. Also, ich werde das im Schnitt hinkriegen. Das wird nicht so ein Horror wie beim letzten Mal, weil da war es wirklich fies. Und ich glaube, Markus Sound dürfte auch deutlich besser sein in dieser Folge.
Ich hoffe auch. Also es klang wirklich nach den gekachelten Räumlichkeiten.
Ja gut, manchmal musst du halt auf dem Klo aufnehmen. Das ist halt so. Da werden wir nicht drum herum kommen.
Ja, ich bin aber nicht Billie Eilish.
Sorry. Du bist Villeroy und Boch.
Ach so.
Okay.
Diese Klangkünstler aus Düsseldorf.
Düsseldorfer
Klingklang.
Ey, ohne Scheiß, das ist
Plitschplatsch.
Villeroy und
Boch,
Klangkünstler aus Düsseldorf. Ey, das. gut. Ja, egal. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Markus und ich machen jetzt noch einen Termin für die nächste Aufnahme und vielen Dank wie immer für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.
Jo, bis dann. Ciao.